Vorige Woche ging es um die Dinge unserer Gedanken, um die Sachen, die uns gedanklich bewegen, die in uns Festungen aufbauen, die massiv und mächtig sind. Wir haben uns über Sorgen unterhalten oder ich habe über Sorgen geredet. Das ist ein Teil, das ist ein ganz, zwar ein relativ großes und mächtiges Ding, Sorgen, aber es ist ein Teil in unseren Gedanken. Ich habe vorhin noch ein paar andere Gedanken bekommen, die das etwas ausweiten, die das etwas weitermachen, was in unseren Gedanken abläuft. Wir wissen, wir sind in einem Krieg. Wir wissen, das Schlachtfeld sind unsere Gedanken. Wir wissen aus dem Wort, dass wir gegen diesen Krieg oder gegen diese Dinge angehen sollen. Wir wissen aus dem Wort, dass wir Waffen haben. In einem Krieg geht nur mit Waffen. Ne? Wenn du keine Waffen hast, brauchst du nicht in den Krieg zu gehen. Und ich lese uns nochmal den 2. Korinther 10 ab Vers 3. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Jesu Christi. Das ist die Aussage, die Paulus hier schreibt, die Aussage über diesen Krieg, der nicht im Fleisch stattfindet, der nicht zwischen Menschen stattfindet, der nicht physisch stattfindet, sondern das ist dieser Krieg, der unsichtbar stattfindet, der aber, glaube ich, viel, viel effektiver ist, viel, viel wirkungsvoller, was der Teufel dort tut. Ich glaube, jemanden zu töten ist etwas Wirkungsvolles, aber ich glaube, einen Menschen in Gedanken sein ganzes Leben lang zu knechten und zu beeinflussen oder Festungen zu errichten, und das ist nicht nur eine Festung, wir haben vorige Woche darüber gesprochen, dass es Festungen sind, die sich in uns aufrichten. Der Wilfried hat am Mittwoch zum Jups gesagt, man kann es auch mit einem Baby vergleichen. Aus diesem Baby wird ein junger Mann und wird ein starker Mann. Also dieses Bild, dass etwas in uns geschieht, in unseren Gedanken, wenn wir diesen Kampf nicht aufnehmen, der ist biblisch und ist eine Sache, wo uns Gott auffordert, dass wir diesen Kampf aufnehmen sollen. Glaubt nicht daran, dass wir, wenn wir sagen, wir lassen unseren Gedanken freien Lauf, dass das gut geht. Glaubt nicht daran, dass wenn wir sagen, wir denken nicht über unsere Gedanken nach, dass das eine Sache ist, die in Ordnung ist. Das Wort Gottes sagt etwas anderes, weil wenn wir das tun, wenn wir unseren Gedanken freien Lauf lassen, wenn wir nicht darüber nachdenken, was wir denken, bemächtigt sich die Finsternis unserer Gedanken. Sie fängt an, kleine Hütten zu bauen, vielleicht erstmal ein Zelt oder irgendeine kleine Behausung, die man relativ schnell absägen kann oder niederreißen kann. Aber aus diesem Zelt, aus dieser Hütte wird ein massives Haus und das Wort Gottes sagt Festungen. Es ist eine Festung, die sich errichtet. Im Auto heute rein zu dem Gottesdienst haben wir nochmal über diese Höhe, und die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, gesprochen. Das sind oft Dinge, die bei mir so waren, wo ich dachte, das sind irgendwelche theologischen Sachen, die massiv und krass gegen die Bibel sind oder die offensichtlich falsch sind, wo man sagt, okay, das ist eine Höhe, das erkennst du, und diese nehme ich gefangen. Ne, wenn jetzt jemand sagt, Jesus ist nicht von einer Jungfrau geboren worden oder solche Dinge, das ist eine Höhe, wo ich sage, ja, die nehme ich gefangen, das ist alles klar, das weiß ich. Aber wir haben vorige Woche gehört, dass das Höhen sind, die in unseren Herzen sind, die auch uns angehen. Es sind Dinge, die in uns entstehen. Es sind nicht Dinge, die in der katholischen Kirche entstanden sind, sondern es sind Dinge, die in uns entstehen. Und ich möchte mit uns in die Bibel gehen, Kolosser 3, ab Vers 5. Kolosser 3 ab Vers 5. Das erste Wort, was wir da lesen, heißt tötet. So. Das ist eine Aufforderung an dich und an mich. Wir sollen töten. Wir sollen unsere Glieder töten, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Man kann auch sagen Neid. Neid ist Götzendienst. Wir lesen in den im Mose, wo Gott seinem Volk Israel sagt, was wir nicht tun sollen. Begehre nicht deines Nächsten. Und da sind einige Dinge aufgezählt. Es geht von Haus über Frau, über die alltäglichen Dinge des Lebens. Und hier steht, Habsucht ist Götzendienst. Lasst uns das in unseren Herzen aufnehmen. Wenn in deinem Herzen Dinge sind wie Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierden und Habsucht, sind das Dinge, die in Gedanken sind. Es sind Sachen, die du nicht physisch anfassen kannst. Noch nicht. Wir hatten gehört vorige Woche, es beginnt alles in den Gedanken. Es geht dort los. Und ein Mensch, der seine oder die Frau seines Nächsten begehrt, beginnt das in Gedanken. Es kann physisch enden, wissen wir. Aber es beginnt in Gedanken. Es beginnt mit Neid in Gedanken und. Paulus fordert uns hier auf, tötet nun eure Glieder. Und das sind Dinge, die in unseren Gedanken sind. Das heißt, der Kampf beginnt dort. Wenn du etwas tust, mit deinem Körper physisch tust, ist das schon zu spät. Ist dieser Tötungsakt schon zu spät. Weil in dir etwas groß geworden ist, weil in dir sich eine Festung niedergelassen oder groß geworden ist, sage ich mal. Um dieser Dinge willen, ab Vers 6, kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliche Reden aus eurem Mund. Das ist diese Beschreibung der Wiedergeburt. Das ist diese Beschreibung, wo du aus dem alten Leben, aus dem Leben, wo diese Dinge die Basis waren, hinübergetreten bist in das Leben mit Jesus, wo du dorthin gelangt bist, wo du gesagt hast, Jesus ist mein Herr. Er soll in meinem Leben regieren. Ich will sein Kind sein. Dieses Wort tötet ist ein Wort in der Verlaufsform. Es ist ein Wort, was uns auffordert, das täglich zu tun. Es ist ein Wort, auch wenn du wiedergeboren bist, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du sagst, Jesus ist mein Herr, hast du die Aufgabe, jeden Tag zu töten. Die Dinge dieser Welt, um diese Dinge willen, kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Die Söhne des Ungehorsams, glaube ich, sind nicht die Söhne Gottes oder die Kinder Gottes. Aber ich glaube, dass wir dieselbe oder dass wir diese Aufgabe haben, damit Gott sich darüber freut. Damit Gott sich freut, wenn wir töten, wenn wir in uns die Dinge töten. Und wir sollen ablegen. Ablegen und töten. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Und wir sollen einander nicht belügen, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt. Wir haben etwas ausgezogen. Wir haben gesagt, Jesus, wir sind dein Kind. Wir wollen das Alte nicht mehr leben. In deinem Wort steht geschrieben, nun lebe nicht mehr ich, sondern Jesus lebt in mir, sagt das Wort. Und wir haben diese Handlung getan durch die Taufe. Wir haben etwas ausgezogen, etwas Neues bekommen, den Mantel der Gerechtigkeit angezogen. Aber Paulus, dem ist das wichtig, der schreibt das an vielen, vielen Stellen, dass wir diese Handlungen töten sollen, dass wir diese Gedanken unter den Gehorsam Jesu Christi gefangen nehmen sollen. Ab Vers 12 geht es weiter, zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Das ist praktisch das, was wir anziehen sollen. Das ist das, was wir nach dem Töten tun sollen. Das ist dieser Akt des Lebens oder dieser Akt des Wiederauferstehens von etwas Neuem, von etwas Gutem. Güte, Demut, Milde, Langmut ist entgegengesetzt von Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, bösen Begierden. Und oftmals denken wir und sind darüber auch traurig, wenn wir wiedergeboren werden, merken wir, dass in uns doch diese Dinge irgendwie noch da sind. Ich habe mal von jemandem gehört, der hat gesagt, du, ich habe mich taufen lassen und dachte, dann ist alles gut. Ich habe mich taufen lassen und dann sind diese Dinge, sind die nicht mehr in mir. Aber ich sage dir eins, das ist eine Aufgabe oder etwas, wo die Bibel sagt, dass wir das unser ganzes Leben lang tun sollen. Eine Handlung, die wir Tag für Tag tun sollen. Es gibt in diesem Kampf Waffen, das hatten wir schon. Diese Waffe ist das Wort Gottes zum Beispiel. Diese Waffe ist das, dass dieses Wort, dieses Buch in uns eine Basis hat, von der es abgeschossen werden kann. Dir nützt keine Waffe was in so einer Mittelstreckenrakete oder was es da auch alles gibt, wenn die keine Basis, kein Fundament hat, von dem es abgeschossen werden kann, kein Trägersystem, entweder ein Schiff oder irgendetwas anderes. Und diese Waffen des Wortes Gottes, des Gebetes, des Lobpreises, müssen auf einer massiven Basis in deinem Leben sein. Das kann und wo, von wo aus sie abgeschossen werden. Weil nur eine Waffe, die von einer Basis, die fest und stark und massiv ist, abgeschossen wird, trifft auch. Du kannst nicht sagen, ich habe auch schon mal einen Bibelvers gehört, den will ich jetzt mal proklamieren und sagen, das ist dann das, was ich gegen die Finsternis schieße. Dieser Bibelvers muss ein Teil der Basis sein. Ich will nicht sagen, dass das ganze Wort ich kenne es auch nie. Aber ich bemühe mich wirklich, dieses Wort als diese Abschussbasis zu etablieren in meinem Leben. Und also mir geht es so, ich habe in meinem Leben Gedanken, die nicht gut sind, die einfach beschossen werden müssen, die einfach mit dem Wort, mit der Wahrheit bekämpft werden müssen. Wir hatten dieses vorige Woche mit diesen Sorgen machen. Und da habe ich eben gesagt, das ist ein Teil von einer Festung oder es ist ein Aspekt von dem, wie der Teufel dich kriegt oder uns versucht zu kriegen. Wir lesen nochmal im Römer 12 ab Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Hier lesen wir wieder die Erneuerung unseres Sinnes. Und diese Wichtigkeit, dass unser Sinn erneuert wird, den möchte ich heute Morgen nochmal aufzeigen, möchte ich nochmal verstärken, dass wir nicht unseren Sinn außer Acht lassen können, dass wir nicht sagen können, Sinn, Gedanken, ja, mag sein. Manchmal sind sie ein bisschen wüst, manchmal geht es drunter und drüber. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. In dieser Welt gibt es eine Macht, die in unsere Gedanken oder in unseren Sinn so viele Dinge gibt, dass wir ausgelastet sind, überlastet sind. Ich hatte vorige Woche dieses Bild mit dem Computer. Ich glaube, das ist ein Bild, was man anwenden kann und was wir verstehen. Wenn du einen Computer mit zu viel Anfragen oder mit zu viel Aktionen, Sinn, will ich es mal bezeichnen, beanspruchst, geht er in die Knie, geht er kaputt, wird er überlastet, wird heiß, was weiß ich. Und wir wissen, dass Menschen ähnlich ticken. Wenn sie überlastet sind, laufen sie heiß, kriegen sie irgendwelche Burnout-Syndrome oder Symptome. Wir sollen nicht gleichförmig dieser Welt sein, sondern wir sollen erneuert werden in unserem Sinn. Ja, und diese Aufgabe, denke ich, haben wir alle. Diese Aufgabe ist mir selber sehr wichtig geworden, dass es wichtig ist, unseren Sinn zu überprüfen, wichtig ist, unsere Gedanken zu sichten und nicht dort träge zu sein. Ich glaube, das ist auch eine große, habe ich selber das Problem oft, dass ich über Gedanken gar keine Lust habe, nachzudenken. Dass ich Gedanken, die in mir sind, einfach laufen lasse. Dass ich meinen Sinn, ich habe ihn, irgendwo ist er da, aber was ich damit mache, ist eigentlich, ist manchmal schiebe ich manchmal vor mir her, aus Faulheit, aus was weiß ich. Aber wir werden aufgefordert um eine Erneuerung. Wir werden aufgefordert, um, dass wir prüfen, dass wir nachprüfen. Was denke ich? Was denke ich gegenüber diesem Bruder, gegenüber dieser Schwester? Was sagt mein Sinn? Was sagen meine Gedanken mir? Weil aus diesen Dingen, hatte ich eingangs gesagt, werden Festungen, werden kleine Häuser, werden also erzählte Häuser und Festungen, große Festungen. Und diese Festungen niederzureißen ist etwas Aufwendiges, ist etwas, was nicht so leicht geht. Und ich denke, es geht wesentlich leichter, wenn wir den Anfängen wären, wenn wir dort gucken, wo du Dinge reinkriegst, wo du den Sinn verändert bekommen willst. Der Teufel ist Tag für Tag in Aktion, um dir deinen Sinn dunkel zu machen, um dir deinen Sinn wegzulenken oder deine Ausrichtung wegzulenken von dem, was Gott über dich denkt, was sein Wort sagt, wohin es in deinem Leben gehen soll, was du für eine Hoffnung hast, die Hoffnung der Herrlichkeit, Jesus Christus in dir, ist etwas, was Freude stimmt, was schön ist. Und oft sind unsere Gefühle, die ja den Gedanken folgen, haben wir auch im Jobs gehabt, haben wir darüber nachgedacht, was kommt denn zuerst? Kommt zuerst das Gefühl oder kommt zuerst der Gedanke? Und ich glaube, es kommt zuerst der Gedanke. Ich glaube, der Gedanke ist der Ursprung von Gefühl, danach von Handeln oder von Gefühlen beeinflusst sein. Ne? Wir sind doch Menschen, die doch sehr auf Gefühle fixiert sind oft. Aber das Gefühl kommt von einem Gedanken. Und wenn wir diesen Gedanken unter den Gehorsam Gottes stellen, wenn wir diese Gedanken, die nicht die Gedanken Gottes sind, ich glaube, die Gedanken unseres Herrn sind Gedanken, darüber freust du dich. Das sind Gedanken, wo du ein Gefühl kriegst von Frieden, von Freude, von Hoffnung. Wir sollen prüfen, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also wir haben Prüfungsaufgaben, wir haben Prüfungsarbeit. Wir haben uns selber zu prüfen, unsere Gedanken zu prüfen. Und dieser Ansatz, dass ich immer andere prüfen muss, immer gucken, was die Gemeinde jetzt gerade falsch macht oder dort irgendwie in eine Vernünftelei ist oder in eine Höhe, die sich über Gott erhebt oder gegen das Wort Gottes erhebt, da habe ich immer gedacht, ist aber vom Ansatz her erstmal nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, die Höhe, die sich in mir errichtet oder diesen Gedanken, der sich gegen den Willen Gottes in mir errichten will, zu prüfen, diesen Gedanken zu konfrontieren mit dem Wort. Ich weiß, dass wenn du einmal einen Lügengedanken, der sich gegen die Erkenntnis Gottes in deinem Leben erhoben hat, wenn dieser Gedanke stark geworden ist, dass du auch die Wahrheit dann nicht mehr sehen kannst. Dass die Wahrheit dann irgendwo wie verschleiert ist oder schwer ist zu erkennen und du wirklich ringen musst und mit viel Energie, mit Kraft und Hilfe des Heiligen Geistes wieder dorthin kommst, wo dieses Gebäude niedergerissen ist. Ein Gedankengebäude, was sich aufgerichtet hat, ist etwas, was unser Herr nicht will in deinem Leben. Er will in deinem Leben eine Sicherheit, eine Basis seiner Wahrheit, von wo aus du die Möglichkeit hast, die Waffen zu gebrauchen. Von wo aus du die Sicherheit hast, die Waffen zu gebrauchen. Eine Abschussbasis ist ein Ort erstmal von Sicherheit, von Stabilität, will ich es mal bezeichnen. Und von dort aus wirst du diese Angriffe, diese Gedankengeschichten bekämpfen. Und das ist eine Sache, fordere ich dich heraus, denk drüber nach, denke über deine Gedanken nach. Denke nach darüber, wie denke ich? Du kannst es auch anders machen. Das habe ich gemerkt. Du kannst auch dir das Gefühl anschauen, was du hast. Du guckst dir das Gefühl an. Musst aber von dem Gefühl wieder zurückgehen zu dem Gedanken. Warum fühle ich das? Warum ist das jetzt mein Gefühl? Weil Gefühle haben wir oft schneller auf dem Schirm, denke ich. Ja, also das ist mir noch wichtig geworden, dass wir das auch allumfassender sehen, diese Sache mit unseren Gedanken. Das ist mit den Sorgen, das ist okay, das ist ein großer, schwerer Punkt, wo Jesus auch sehr großzügig drauf eingeht mit dieser Vogelkunde, ne? Hatten wir ja vorige Woche. Seht euch die Vögel an. Seht sie euch an. Ja, nur guckst du dir Vögel an? Ich habe es gemacht und jetzt habe ich dann noch eine Sache zu diesem Thema Vögel. Der Vogel, bei mir zumindest, da habe ich ein Vogelhaus, da kommt er und pickt die Sachen, die ich schon reingelegt habe. Und ich glaube, das ist auch ein Bild, ich will nicht sagen, dass ich Gott bin, aber Gott, der himmlische Vater, Gott, der himmlische Vater gibt Futter, er gibt Nahrung, er gibt es, es ist da. Der Vogel macht sich keine Waffe, wie ich es schon gesagt habe, der sitzt nicht auf dem Baum deprimiert rum und überlegt sich, wo er den nächsten Wurm herkriegt, sondern das Bild gefällt mir dermaßen, sondern hat Freude. Der Vogel hat Freude, der flattert hin und her, ich habe die beobachtet, die necken sich, die catchen sich, die machen, weil sie wissen, in dem Vogelhaus gibt es Futter. Sie haben das Vertrauen. Sie wissen, dort kriege ich meine Nahrung her. Und das ist so ein Bild, wo ich sage, der himmlische Vater gibt die Nahrung, der gibt das, wo... Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema weggekommen, merke ich gerade. Aber gut, das war bloß noch ein Gedanke, den ich hatte. Lasst uns wachsam sein. Lasst uns wachsam sein, die göttlichen Waffen zu gebrauchen gegen Festungen, die kommen. Und ich meine, wenn ich das durchlese, oder kommen wollen, nicht die kommen. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierden, Habsucht, die Götzendienst ist. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden. Dinge, die unseren Herzen entspringen, unseren Gedanken. Lasst uns anziehen, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Langmut, Milde, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Und diese Dinge, wir kennen sie alle, wir wissen das, es ist nichts Neues. Aber diese Dinge bedarf es, dass wir sie anschauen. Das geschieht nicht von allein. Du kannst nicht glauben, nur weil du gläubig geworden bist, weil du dich hast taufen lassen, bist du langmütig? Bist du demütig? Hast du Milde? Hast du Liebe? Das ist ein Prozess, der geschieht, indem wir beginnen, die Sachen uns anzuschauen, indem wir schauen, ey, was ist in meinem Leben mit Neid? Was ist in meinem Leben mit der Liebe zu meinem Nächsten? Was ist in meinem Leben mit den ganz normalen Dingen, die uns ständig auf die Füße fallen, weil in unserem Leben Festungen sind, weil in unserem Leben über die Person XY eine Festung gewachsen ist, die es gilt niederzureißen. Die es gilt, mit den Waffen Gottes niederzureißen und die Wahrheit Gottes aufzurichten in diesem Bereich, damit wir leuchten wie die Himmelslichter, damit wir diesen Geruch Gottes verbreiten, damit wir die Wesensart unseres Herrn demonstrieren, damit wir das sind, wo geschrieben steht, daran wird die Welt erkennen, dass er seinen Sohn geschickt hat, dass er uns liebt, dass wir seine Gemeinde sind, wir seine Kinder sind. Die Welt wird nicht erkennen daran, wenn wir ihr gleich sind. Sie wird nicht erkennen, wenn wir ihr gleichförmig seid, sondern wir sollen verwandelt werden in einen Sinn, nämlich in den Sinn unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
Ich möchte noch was anfügen, was hier ich mir heute Morgen auf meinen Zettel geschrieben habe. Interessant war auch das, was hier steht vom Römer 12, was der Matthias auch zitiert hat, obwohl wir uns wirklich nicht abgesprochen haben. Aber ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass hier steht in diesem Vers, den der Matthias zitiert hat, dass wir uns diesem Weltlauf dieser Welt nicht anpassen sollen, indem wir unser Denken erneuern. Ich denke, das ist ein riesiger Schlüssel. Es ist eine Frage dessen und unser Denken erneuern ist, ich denke, ein so ein Schlüssel, was da mit unserem Gedanken zusammenhängt, ist eben, mit was beschäftige ich mich? Was geht in allererster Linie in meinen Gedanken ein und aus? Und danach, mit was beschäftige ich mich in der Tat? Was tue ich dann? Tag ein, Tag aus. Und wenn wir dort alles Mögliche tun und nicht uns da die Mühe geben, uns mit dem Wort Gottes zu befassen und unsere Gedanken, ich sage mal Gedankenhygiene zu betreiben, da geschehen ein paar Dinge, die uns am Ende, sagt die Bibel, uns vom Glauben abbringen. Und da komme ich zu diesem Bibelvers, den ich mir heute rausgesucht habe. Nämlich Paulus schreibt an seinem Freund und Mitarbeiter oder an seinen Jünger, den er ausgebildet hat, an den Timotheus, von einer ähnlichen Situation. Paulus war nicht mehr in Ephesus, er war schon abgereist und hatte aber offensichtlicherweise diese Gemeinde dort in Ephesus sehr, sehr lieb. Und deswegen hat er dort den Timotheus zurückgelassen und er schreibt ihm noch ein paar wichtige Sachen. Er sagt, mir ist zu Ohren gekommen, dass es hier Leute gibt in Ephesus, die seltsame Dinge lehren, die sich mit Dingen beschäftigen, die eine gewisse Folge haben. Er greift das auf, gleich im ersten Brief an Timotheus, dass es da Leute gibt, die da Irrlehren verbreiten, die sich mit Spekulationen beschäftigen, mit Legenden und mit endlosen Geschlechtsregistern. Und jetzt sind wir manchmal geneigt zu sagen, ja, ach, wir beschäftigen uns doch nicht mit endlosen Geschlechtsregistern und damit trifft der Bibelvers nicht für mich zu. Ich denke, das wissen wir aus dem Wort Gottes, dass alles zum einen wörtlich zu nehmen ist, was in der Bibel steht. Zum einen haben die sich wahrscheinlich wirklich wörtlich genommen mit Geschlechtsregistern beschäftigt und mit irgendwelchen Zeugs. Und zum anderen, denke ich, ist das auch ein Synonym für Dinge, die einfach keine Frucht hervorbringen. Wenn du dich mit Spekulationen beschäftigst, mit Mythen und all diesen Gedanken und zum Beispiel so ein Geschlechtsregister ist ja, wenn wir das mal wissen, das ist ja der zeugte den und der zeugte den und der zeugte den. Und irgendwie sagt die Bibel, die sollen sich, achtet darauf, dass man sich nicht mit sowas beschäftigt. Und so ein Folgeprozess kennen wir doch zum Beispiel auch, also zuerst muss ich mal ein bisschen Geld verdienen. Und wenn ich ein bisschen Geld verdiene, dann habe ich vielleicht das mehr. Und wenn ich das dann mehr habe, habe ich einen besseren Job. Wenn ich einen besseren Job habe, habe ich mehr Zeit. Wenn ich mehr Zeit habe und dann irgendwann kann ich mal mich mit irgendwas beschäftigen, wo vielleicht Gott Zeit hat und so weiter. Wo Gott vielleicht nein passt. Und das sind alles solche Spekulationen, die wir alles Dinge, die, wie damals schon Paulus gesagt hat, sagt Timotheus, achte da mal drauf, in der Gemeinde, dass man sich nicht mit sowas beschäftigt, weil diese Dinge, und so schreibt er das im 1. Timotheus, gleich im 1. Kapitel ab Vers 4, dass diese Dinge alles Mögliche hervorbringen, aber nicht den Glauben fördern. Denn die Legenden und endlosen Geschlechtsregister, mit denen sie sich befassen, führen nur zu Spekulationen, statt dass sie den Glauben fördern und damit der Verwirklichung von Gottes Plan dienen. Das, was Gott von uns möchte, ist, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die unseren Glauben fördern und damit der Verwirklichung von Gottes Plan dienen. Und jetzt ist das, was der Matthias auch gesagt hat, jetzt denk mal drüber nach. In deinem Leben, wie viele Dinge fördern wirklich deinen Glauben oder sind aufgestanden, deinen Glauben zu zerstören? Und wenn du viele Dinge weißt, die eigentlich deinen Glauben fördern, passiert etwas automatisch mit etwas Negatives. Also wenn du Dinge hast, die deinen Glauben zerstören und nicht fördern, wirst du auch nicht in die Verwirklichung von Gottes Plan hineinkommen. Das hängt unmittelbar zusammen. Könnt ihr so nachlesen, dass mein Glaube muss ernährt sein vom Wort Gottes. Und dann kann ich auch mir sicher sein, dass damit die Gottes Plan verwirklicht wird. Denn die Legenden und endlosen Geschlechtsregister, mit denen sie sich befassen, führen nur zu Spekulationen, statt dass sie den Glauben fördern und damit der Verwirklichung von Gottes Plan dienen. Sie bringen auch keine Liebe hervor. Und gerade das muss doch das Ziel aller Verkündigung sein. Liebe aus reinem Herzen einem guten Gewissen und einem Glauben, der frei ist von jeder Heuchelei. Dieses Ziel, also Liebe zu haben, und bei dem Thema Liebe, das ist aber nur so ein Seitenhieb, denke ich, meint die Bibel immer zuerst die Liebe zu unserem Herrn. Und das ist auch, damit ist gemeint, Treue zu unserem Herrn, ihn an erster Stelle zu haben. Und nach dieser Liebe zum Herrn kommt automatisch, bleibt es nicht aus. Das ist dann auch Liebe untereinander. Aber viele, viele Leute verstehen unter Liebe, ja nicht sagen, ja niemand irgendwie nirgendwo anstoßen. Ich denke, das Erste, was ein richtiger Glaube hervorbringt, ist eine unbändige Liebe zum Herrn. Ein richtiger, lebendiger Glauben, der wirklich sagt, ja, ich glaube. Das heißt automatisch 1:1, wenn du sagst, ich glaube, dann heißt das, ich liebe den Herrn über alles und ich werde alle meine Dinge, die ich tue in meinem Leben, ihm unterordnen. Das ist richtiger Glaube, weil das alles andere ist irgend so ein Kirchenglaube. Ich glaube auch an lieben Gott, dass es einen gibt. Irgendwann wird schon mal einer für einen guten Zufall sorgen. Das ist alles nicht der Glaube, den die Bibel sagt. Wenn du wirklich Glaube hast, sagst du, Herr, dein Maßstab, deine Liebe, deine Gegenwart, ich liebe dich, das ist das Erste, was mich antreibt. Und wenn du dieser Art Glauben hast, dass du wirklich sagst, ich traue dir zu, dass du jede Lebenssituation im Griff hast und dahin bringst, dass es mir zum Guten dient. Wenn du diesen Glauben hast, dann wird etwas kommen, dann wird nämlich auch dein gutes Gewissen hervorkommen, Vers 5. Dann kommt in dir ein gutes Gewissen hervor, weil das mit Vertrauen gekoppelt ist. Mit etwas gekoppelt ist, wo es sagt, ja, wenn ich mich auf den Herrn einlasse, werden gute Dinge in meinem Leben geschehen. Und genau das mit dem Gewissen ist so ein Schlüssel, weil dieses Gewissen ist so ein bisschen das, was mit den Gedanken zusammenhängt. Wenn du nämlich dich mit diesen unheilvollen Dingen beschäftigst, die zu nichts Guten führen, dann wird auch langsam aber sicher dein Gewissen immer mehr Zweifel hervorbringen. Und dieses schlechte Gewissen zernagt und zersetzt deinen Glauben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in Gedanken wissen, was steht geschrieben. Deswegen müssen wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen und müssen sagen, ja, das steht geschrieben. Ja, du bist gut. Und ich glaube dir. Und das ist unser Ziel, dass wir die Liebe zum Herrn haben, dass wir daraus wirklich ein gutes Gewissen haben und einen Glauben haben, der frei ist von jeder Heuchelei. Das heißt, von jeder Zweideutigkeit, von jeder, ich gebe mal vor, dass ich hier Feuer und Flamme bin und am Ende bin ich innerlich schon lange nicht mehr Feuer und Flamme, habe schon so eine Art innere Kündigung mit meinem Glauben Gott gegenüber oder vielleicht Freunden oder Gemeinde gegenüber. Aber Gott will, dass wir mit ihm zusammen sind und dadurch auch mit uns untereinander eine Einheit der Gläubigen haben. Und das ist das Ziel. Und die Leute, die sich mit anderen Sachen beschäftigen, mit diesen unheilvollen Spekulationen und die nicht auf ihre Gedanken achten, die haben dieses Ziel, die Liebe zum Herrn, das gute Gewissen und den Glauben frei von jeder Heuchelei, die haben dieses Ziel aus den Augen verloren. Und deshalb, das ist ziemlich krass, was hier Paulus schreibt, deshalb ist das alles, was sie von sich geben, leeres Gerede. Also es gibt Dinge, die klingen sehr fromm, sehr groß, sind aber am Ende leeres Gerede, weil sie am Ende nicht unserem Glauben aufbauen. Und später lesen wir dann, wenn wir das, ich lasse da mal ein paar Verse aus, im 1. Timotheus 1, ab Vers 18 lesen wir, so sieht also der Auftrag aus, den ich dir anvertraue. Also gegen solche Spekulationen, gegen falsche Sachen vorzugehen und sagen, das, was wir brauchen, ist der richtige Glaube. Was wir brauchen, ist ein Gegründetsein auf dem Wort. Das ist sinngemäß das, was Paulus dem Timotheus und am Ende die Bibel uns aufträgt. Freunde, beschäftigt euch mit den richtigen Dingen, nicht mit unheilvollen Spekulationen. Lasst das Richtige in euer Köppel nein. Lest das Richtige, selbst wenn ihr traurig seid, wenn ihr euch abgelehnt fühlt, wenn ihr euch sonst irgendwelche negativen, gerade dort, aber auch wenn wir gute Zeiten haben, dann nützen wir das genauso, wir weiter gute Sachen reinzulassen. Das ist der Auftrag, den ich dir anvertraue, Timotheus, oder könnt ihr jeden Namen einsetzen, von euch selbst. So sieht also der Auftrag aus, den ich dir anvertraue, Timotheus, mein lieber Sohn. Er stimmt mit den prophetischen Aussagen überein, die seinerzeit über dich gemacht wurden. Matthias hat gesagt, denkt mal in kurzen Moment ein bisschen mehr nach über die Dinge, die ihr denkt oder die ihr so tut. Denkt doch mal in Ruhe nach, vielleicht heute Nachmittag, Wie sehr ist dein Leben und dein Lebensziel noch mit dem Ziel verbunden, was mal prophetisch über dir ausgesagt wurde? Verfolgst du dieses Ziel noch? Wenn ja, preis dem Herrn. Wenn nein, denk mal kurz drüber nach. Es gibt mit Sicherheit, also von vielen, vielleicht nicht von allen, die heute hier sitzen, aber von vielen weiß ich, dass es prophetische Aussagen gibt, zum Beispiel, als wir euch getauft haben, gab es prophetische Aussagen über euer Leben, was Gott mit euch vorhat. Ist das noch das Ziel und der Antrieb in deinem Leben? Also ich persönlich erzähle mal ein kurzes Zeugnis. Ende letzten Jahres ging mir es moralisch nicht so gut. Ich weiß nicht, welche Gründe, möglicherweise ist es auch, nicht nur möglicherweise, ein Großteil liegt wirklich auch an mir. Ich habe mich da ein ganzes Stück hängen lassen und war einfach ein Stück irgendwie von allem ein bisschen die Nase voll gehabt. So, ach, das irgendwie hat mich nichts mehr so richtig ermutigt. Und ich bin dann in dieser Zeit auf die Idee gekommen oder auch darüber, dass über meinem Leben eine prophetische Aussage steht. Und eine dieser prophetischen Aussagen ist, dass Gott mich benutzen will, andere zu ermutigen, für andere Leute den Glauben zu stärken. Aber in dem Zustand, wie ich mich Ende letzten Jahres befunden habe, habe ich gesagt, also ich habe Mühe, dass ich meinen eigenen Glauben nicht verliere. Ich kann andere Leute nicht stärken. Und ich habe das Wort Gottes gesucht und habe auch Hilfe von Freunden und Gebet in Anspruch genommen. Ich sage, ich muss da wieder raus. Ich muss da wieder raus, weil das ist etwas, was Gott will. Weil mein Leben soll mit dem übereinstimmen, was der Heilige Geist prophetisch ausgesprochen hat über mein Leben. Und wenn ein Teil dieser prophetischen Geschichte ist, dass ich andere ermutige, dann geht das nur, wenn ich selbst ermutigt bin. Wenn ich selber sage, ja, es gibt eine Lösung, ja, es geht weiter, ja, du bist wichtig. Wenn ich das selber schon Zweifel bei mir habe, wer soll mir dann glauben, dass ich dann sage, du bist wichtig und du hast einen großen Auftrag in deinem Leben. Und bei mir strömt aus jeder Pore heraus, hat eh keinen Sinn. Also das ist so wichtig. Das ist so wichtig, dass dein Leben, und nehmt euch mal die alten Aufzeichnungen her, oder manche in den letzten Taufen, da haben wir so kleine Tonaufnahmen gemacht und so weiter. Guckt mal, wie sieht das damit aus? Stimmt dein Leben, das, was dich antreibt, was du denkst, was dich vorwärts bringt, noch mit dem überein, was der Heilige Geist als prophetische Aussage seinerzeit über dich gemacht hat? Gestärkt durch diese Zusagen sollst du den guten Kampf kämpfen, indem du am Glauben festhältst und dir ein reines Gewissen bewahrst. Haltet am Glauben fest, indem wir das beherzigen, was der Matthias gesagt hat, indem wir Gedankenhygiene und falsche Festungen in unseren Gedanken bekämpfen mit dem Wort Gottes, mit der Wahrheit. Und damit bewahren wir uns ein reines Gewissen. Und jetzt steht noch ein ganz interessanter Satz. Einige haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht und haben dadurch in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Ich glaube, dass der Heilige Geist in uns, in jedem von uns, während unseres Alltags Signale sendet. Hey du, achte darauf, du betest zu wenig, du liest zu wenig in der Bibel, du hast falsche Gedanken, du bist zu misstrauisch, du hast vielleicht den falschen Umgang. Ich glaube, dass der Heilige Geist solche Signale sendet und die kommen über unser Gewissen. Es gibt Dinge, davon bin ich überzeugt, dass ihr das spürt. Ach, das sollte ich lassen, so sollte ich nicht denken. Und du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder dieser Sache ins Auge schauen und kannst sagen, stimmt das, was ich denke, mit dem Wort Gottes überein, und kannst deinem Gewissen da ein Stück Raum geben, worüber der Heilige Geist auch spricht und sagt, oh, ich glaube, ich muss was ändern. Und der Matthias hat das deutlich gesagt, aus diesen Gedanken sind erstens Gedanken und dann werden es Taten. Und wenn wir das nicht machen, stehen wir in Gefahr, in unserem Glauben Schiffbruch zu erleiden. 1. Timotheus 1, Vers 19. Also das ist nicht irgendwie in eine schlimme Herleitung über 20 Winkelzüge, um euch irgendwas einzureden, sondern das ist 1:1 Wort Gottes. Wir brauchen dieses gute Gewissen, was genährt ist vom Wort Gottes, damit wir in unserem Glauben einen Schiffbruch erleiden. Und was heißt Schiffbruch erleiden im Glauben? Das heißt, ich fange an zu zweifeln, ich fange an, Dinge in Frage zu stellen, ich fange an, misstrauisch zu sein, das wird sich auswirken auf meine Beziehungen mit Menschen, ich werde Gemeinschaft meiden, ich werde Gebet meiden, mir sind Dinge, die mir mal wichtig waren, sind mir jetzt schon lange nicht mehr wichtig und so weiter und so fort. Und dann wirst du auch nicht mehr die Waffen des Glaubens nicht mehr anwenden können, weil dir, wie der Matthias sagt, diese Basis fehlt. Zum Beispiel brauchst du eine tiefe, eine Fundamentbasis, zum Beispiel sagt, Dinge können wieder gut werden, wenn ich vergebe. Wenn du aber mit falschen Gedanken so infiltriert bist, zerbröckelt dir diese Basis. Und irgendwann liest du zwar diesen Vers, dass du vergeben sollst, aber irgendwie ist dir das scheißegal. Weil dir ist so, du bist so schwer gekränkt worden. Jetzt können erst einmal die anderen vergeben, ehe ich dran bin. Und wenn du so denkst, kannst du dir sicher sein, dass dein Fundament, die Basis, um dieses Wort Gottes abzuschießen, zerbröselt ist, vom Salz zerfressen ist. Selbst ein richtiger Betonfundament, wenn du da jahrelang eine gute Straße immer Salz gestreut hast, irgendwann bröselt die. Du musst was dran tun. Und das ist so wichtig, damit keiner von uns im Glauben Schiffbruch erleidet. Und jetzt komme ich wieder zurück zu Römer 12, was der Matthias, wenn wir dort ein Stück weiterlesen, dann diese Erneuerung des Denkens, die geht darauf hin, dass dann im Vers 11 der Vers kommt, im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist und dient dem Herrn. Die Bibel fordert uns inständig auf, dass wir nicht aufhören sollen mit Brennen. Weil das ist so ein Ergebnis, wenn wir uns mit falschen Gedanken gefüllt haben, unser Glaube ist lau geworden, ist so ein bisschen auf Standby gegangen, dann brennen wir nicht mehr am Geist. Und ich muss euch sagen, dass mir das in meinem eigenen Leben aufgefallen ist, dass es diese Situation gibt und dass es mir auch bei Leuten unter uns aufgefallen ist, dass Leute, die einmal gebrannt haben, nicht mehr so brennen wie früher. Und abgesehen davon, dass es mir leid tut und dass ich da traurig bin, dem Herrn tut es noch viel mehr leid, weil er hat sein Leben dafür gegeben, dass du gerettet bist. Und es gibt, glaube ich, nichts, was dir in dieser Welt widerfahren ist. Nichts Schlimmes ist dir widerfahren, was es wert wäre, die Ewigkeit aufs Spiel zu setzen und das aufs Spiel zu setzen, dass dein prophetischer Auftrag über deinem Leben nicht in Erfüllung kommt. Ich glaube, ich weiß es selber, es gibt viele harte Situationen im Leben, aber sie sind allesamt es nicht wert, unser ewiges Leben aufs Spiel zu setzen und das aufs Spiel zu setzen, dass durch dich noch viele Menschen zur Erkenntnis von Wahrheit kommen sollen. Das ist es wert, dass wir brennend und eifrig bleiben. Hebräer 12, Vers 3 steht, achtet doch auf Jesus, der hat so viel Widerspruch gegen sich geduldet. Da hat er es hingenommen, die haben gesagt, du bist falsch, an dir liegt das alles, du hast die ganze Sache gemacht. Und Jesus hat die Klappe gehalten. Und das hat er deswegen und wegen unserer Rettung gemacht und hat es auch deswegen gemacht als Vorbild, damit wir nicht müde werden und den Mut verlieren. Hebräer 12, Vers 3. Achtet doch auf ihn, also auf Jesus, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Dieses Nicht-Müde-Werden, diesen Mut verlieren, Eifer nicht nachzulassen. Wenn wir in Ruhe das Wort Gottes studieren, die Bibel ist voll davon, uns zu rufen, uns zu ziehen, uns zu ermahnen und uns zurückzuholen, damit wir an ihm dranbleiben. Und das ist nicht einfach nur, weil da ein paar Seiten voll werden mussten in der Bibel, sondern weil die Schreiber der Bibel am Ende Gott selbst wussten, wenn wir dort uns gefangen nehmen lassen, dann werden wir im Glauben Schiffbruch erleiden. Und genau das sollen wir nicht machen. Weil du selbst sollst in deinem Glauben keinen Schiffbruch erleiden und du sollst noch viele Menschen aus diesem Schiffbruch heraus retten. Das ist das, was auch ein prophetischer Auftrag ist, auch über uns allen, über unsere ganzen Gemeinde hier über Zwickau. Und wir wollen gemeinsam diesen prophetischen Aussagen auch irgendwo Rechnung tragen. Sicherlich mit der Hilfe des Herrn, das ist ganz klar, nicht aus unserer eigenen Kraft. Aber wir dürfen da diese Sachen nicht außer Acht lassen. Und das beginnt, diese Zweifeln, dieses Nachlassen, dieses Aufhören mit Brennen, das beginnt immer in Gedanken. Okay, so viel von mir als Ergänzung noch dazu. haben uns kurz abgestimmt. Ich denke, das ist gut, dass wir das jetzt abschließen, indem wir noch zusammen beten. Und Matthias hat mir gerade noch einen passenden Bibelvers dazu gegeben. Und den werden wir dann, auch noch mit vorlesen. Aber ich denke, es ist gut, dass wir erstmal ein Stück, jeder für sich selber eine Antwort gibt an Gott. Und gefragt ist nicht so sehr, wie du dich selber einschätzt, ob du das alles hinkriegst und ob du das jetzt alles einordnen kannst, sondern ob du willst. Die Frage ist immer unser Willen, unsere Haltung. Sag, Herr, ich will dranbleiben. Ich will meine Gedanken prüfen lassen von deinem Heiligen Geist und falsche Gedanken, die falsche Spekulationen ablegen und das Richtige denken. Ich will das Wort Gottes in mich reinlassen, will meine Gedanken füllen lassen vom Wort Gottes, damit ich gute Gedanken habe und damit ich nicht Schiffbruch erleide in meinem Glauben und wieder brenne. Ich denke, dieser Inhalt, dieses Anliegen ist irgendwie das gewesen, was der Heilige Geist heute uns sagen wollte und dass wir ihm da jetzt eine Antwort geben und dann schließe ich das, lassen wir ein Stück Zeit, dass jeder für sich beten kann und dann schließe ich das mit dem Gebet ab. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so deutlich und klar zu uns redest, dass du uns in deiner unendlichen Liebe uns das so klar machst, dass dir so viel an uns liegt, an jedem Einzelnen, und dass du nicht willst, dass jemand verloren geht, dass jemand im Glauben Schiffbruch erleidet. Vater, du möchtest, dass wir leben mit einem guten Gewissen, mit einem festen, sicheren Glauben. Vater, ich danke dir, dass du auch dein Wort ganz neu vor unser inneres Auge stellst, wie wertvoll, was es für eine wirklich mächtige Waffe ist, wie ein Schwert, was schärfer geschliffen ist. Dein Wort ist so viel, dass dieser Bibelvers, den es da gibt, dass dein Wort schärfer ist, wie jedes beidseitig geschliffene Schwert. Vater, wir wollen damit arbeiten. Wir wollen damit in unseren Gedanken vorwärts gehen. Wir wollen das trennen, das Böse und das Unheilvolle, diese Spekulationen, das, was Zweifel oder auch Neid und andere Dinge hervorbringt, weglassen und wegschneiden. Und wollen das wieder hineinlassen, was Liebe, Vergebung, Versöhnung und Annahme wieder hineinbringt, weil du uns so veränderst. Vater, wir beten und bitten dich wirklich darum, dass wir auf diesem Weg nicht müde werden. Dass wir da schnell sind, dass wir da fit sind, dass wir da geistlich wach sind, falsche Gedanken wirklich zu bekämpfen und niederzureißen und das Richtige zu denken. Vater, wir danken dir, dass du für jeden von uns einen prophetischen Auftrag, eine Berufung auf jedes Leben gelegt hast. Und ich möchte das heute hervorholen und wieder neu beleben, dass jeder Einzelne gerufen ist zu einem Auftrag an dem Werk des Herrn. Und dass wir wieder zurückkommen zu dem, mit dem ganzen Eifer, mit dem ganzen Einsatz, den du in uns gelegt hast, den du von uns einfach auch möchtest. Vater, wir wollen zu denen gehören, die das wissen, wie das funktioniert, mit dem Wort Gottes negative und falsche Gedanken zu bekämpfen. Vater, und dadurch, dass wir dein Wort lesen, lernen wir dich auch kennen. Und indem wir dich immer mehr kennenlernen, nimmst du Gestalt in uns an. Vater, das ist alles so eng miteinander verbunden und kann nicht auseinandergenommen werden. Und ich möchte da dabei sein und ich bete, dass alle, die das auch von Herzen heute und jetzt dir gesagt haben, dass wir da dabei sind, dass wir mit dir an deinem Reich bauen. Und ich spreche diesen Bibelvers aus. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Wir danken dir, Vater, dass du Heilung hast für unseren Geist, dass du Heilung hast für unsere Gedanken und dass sich das auch fortsetzen wird auf unseren Körper, dass auch unsere Handlungen, unsere Taten heil und heilig sein werden. Danke dir, dass dir so viel an uns liegt, dass du uns so sehr ermutigst, dass du mit uns gehst und uns neu belebst. Wir danken dir und wir halten das fest, dass du in uns lebst und dass deine Denkweise uns zu unserer Denkweise wird, So wie du denkst, Vater, so wollen wir denken. Wir nehmen das an für uns, weil du in uns die Nummer eins bist. Amen.